Trinitatis heißt dieser Sonntag nach Pfingsten und soll uns an diese Sperrigkeit erinnern, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, etwas, was wir so als Menschen gar nicht begreifen können. Und dazu hören wir diesen Bibeltext jetzt noch einmal auf Deutsch. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, freut euch. Nehmt meine Worte zu Herzen und lasst euch wieder auf den rechten Weg bringen. Seid einer Meinung und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der uns seine Liebe und seinen Frieden schenkt, bei euch sein. Grüßt einander mit dem Friedenskuss. Die ganze Gemeinde hier lässt euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die gemeinschaftsstiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Kennt ihr auch Menschen, die wir normalerweise als Harmonietypen bezeichnen? Das sind solche, die gehen einem Streit möglichst aus dem Weg. Denen stehen die Nackenhaare zu Berge, wenn irgendwo Menschen uneins sind. Das können sie nicht aushalten. Das Herz schlägt ihnen bis zum Hals, selbst wenn dieser Streit sie gar nicht persönlich betrifft. Lieber halten sie sich mit ihrer persönlichen Meinung zurück, halten die hinter dem Berg, als sich in eine Auseinandersetzung oder einen Streit einzulassen. Und wenn ein Konflikt unausweichlich ist, dann muss wenigstens ein versöhnliches Ende her. Irgendetwas finden sie immer, um das Ende harmonisch erscheinen zu lassen. Manchmal, das wissen wir aber aus der Erfahrung, machen sie sich damit auch etwas vor, denn oft ist damit gar nicht alles geklärt. Ich habe mich beim Lesen dieses Abschnittes aus dem 2. Korintherbrief gefragt, und es ist ja der Schluss dieses Briefes, ist Paulus etwa so ein harmoniesüchtiger Typ? Wenn man dieses Ende liest, dann könnte man fast daraus schließen, denn diese Grüße und Segenswünsche, die er hier der Gemeinde ausspricht, die erscheinen mir fast ein bisschen zu dick aufgetragen. Es erscheint doch so, als wäre zwischen Paulus und der Gemeinde eine Harmonie und eine Einigkeit, dass es nur so von Liebe strotzt und wimmelt. Wenn man dann diesen ganzen Brief mal im Zusammenhang liest, dann merkt man, solch eine Harmonie steckt da nun wahrlich nicht drin. Paulus muss sich gegen sehr viele ungerechtfertigte Angriffe verteidigen. Da gab es Leute in der Gemeinde, die haben einen verdeckten Streit angezettelt. So unter der Oberfläche haben sie angefangen, den Apostel schlecht zu machen. Sie haben gesagt, ach, der Paulus, das ist doch überhaupt kein richtiger Apostel. Wenn, dann ist er höchstens so ein zweite Klasse Apostel. Mobbing nennen wir sowas heute. Und das in einer christlichen Gemeinde. Außerdem ist die Gemeinde in viele kleine Grüppchen und Cliquen aufgesplittert. Die Leute gehen sich aus dem Weg, sie wollen gar nichts miteinander zu tun haben. Streit gibt es an allen Ecken und Kanten. Eine schlimme Situation für eine christliche Gemeinde. Ist da noch etwas zu retten? Paulus hat in seinem ganzen Brief sehr deutliche und offene Worte gesagt. Er hat der Gemeinde einen Spiegel vorgehalten und versucht, eine Klärung herbeizuführen. Aber das Ende ist noch gar nicht so gewiss. Wie es ausgeht, kann man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Die Schlussverse hier aber. Sie deuten auf eine Hoffnung hin, die Paulus auch für diese verzankte verkorkste, verdrehte Gemeinde hat. Und ich frage mich, woher nimmt Paulus solch eine Zuversicht? Aus was für einer Kraftquelle schöpft er solch ein Vertrauen, dass es mit der Gemeinde einmal gut gehen wird? Ich glaube, der Apostel ist überzeugt, all diese Missstände können aus dem Weg geräumt werden, wenn sich die Gemeinde wieder auf ihre gemeinsame Grundlage besinnt, nämlich auf Jesus Christus. Manfred Siebald hat über dieses Thema vom Streit und Auseinandersetzung auch einmal ein Lied gedichtet. Und in einer Liedzeile, da beschreibt er das so: Und in Jesus Christus, so ergänze ich, lernen wir, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Ja. Unter der Anleitung von Jesus Christus ist das möglich. Und der Apostel ist überzeugt, Gott selbst ist mit den Christen in Korinth auf dem Weg und er wird sie wieder aus dieser Krise herausführen. Wenn die Gemeindeleute es wollen, dann wird Gott sie wieder zu einer Einheit zusammenschweißen. Weil Paulus davon fest überzeugt ist, kann er in seinem Abschlussgruß seine wichtigsten Ermahnungen oder, wie sollen wir es immer nennen, noch einmal zusammenfassen. Und da stehen drei Dinge. Das erste, freut euch. Das zweite, lasst euch wieder auf den richtigen Weg bringen. Und das dritte, seid einer Meinung und lebt in Frieden miteinander. Vielleicht haben manche von uns ja auch die kernige Sprache von Luther im Gedächtnis und da lautet das dann als erstes, freut euch, als zweites, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen und als drittes, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Das erste, freut euch. Stellt euch vor, ich würde jetzt auf einen von euch hier einfach zugehen, vielleicht sogar einem, der nicht ganz so fröhlich aussieht und würde ihm sagen, nun freu dich mal. Empfändet ihr das als Ermutigung? Wahrscheinlich eher nicht. Oder wenn ich zu euch allen sagen würde, nun freut euch gefälligst mal. Ein bisschen komisch schon. Freude, das wissen wir, kann man nicht einfach so befehlen. Und ich frage mich, was hat Paulus sich bloß dabei gedacht, als er da schrieb an die Gemeinde, freut euch. Mir fiel in der Vorbereitung auf, dass diese drei Ermahnungen, von denen Paulus hier redet, in einer engen Verbindung stehen mit dem Segenswunsch, der im letzten Vers steht. Ja, es ist fast wie eine Aufforderung auf der einen Seite und eine Zusage, eine Hilfezusage auf der anderen Seite, die durch diesen Segenswunsch erfolgt. Dieser Segenswunsch ist darum für mich zu einem Schlüssel dieses Textes geworden. Paulus sagt im Grunde, liebe Korinther, dieser Segen Gottes, er kann euch helfen, wieder zu einer harmonischen Gemeinde zusammenzufinden. Die Freude, die Paulus erwartet, die liegt ganz und gar nicht im Zustand der Gemeinde selbst. Das war eher erbärmlich. Sie kann sich nur darauf gründen, dass Gott die Gemeinde noch nicht aufgegeben und beiseite gestellt hat. Weil Jesus die Christen in Korinth angenommen hat, darum können sie neue Hoffnung schöpfen. Es ist so, als ob Paulus die Korinther fragt, liebe Freunde, was hat euch eigentlich zu Nachfolgern Jesu gemacht? Das wart ihr doch nicht selbst. Das wart ihr doch nicht selbst, weil ihr so tolle Leute seid. Christus hat sich zu euch gestellt und er hat euch angenommen. Das habt ihr nie und nimmer verdient. Was ist eigentlich das Wichtigste in eurem Leben als Christen? Klar, die Gnade Christi. Gnade bedeutet ja, dass ich etwas geschenkt bekomme, was ich mir nicht erarbeiten und erwerben kann. Gnade ist immer pures Geschenk. Geschenkt bekommen haben die Korinther die Vergebung ihrer Schuld und Sünde. Und Gott hat sie als seine Kinder angenommen. Das erst hat sie überhaupt zur Gemeinde zusammengebracht. Und Paulus sagt, das ist der Grund, warum ihr euch freuen könnt. Erinnert euch an diesen großen Herrn. Erinnert euch, dass er euch so reich beschenkt hat. Lasst euch von dieser Erinnerung immer wieder ausfüllen. Und dann wird sich auch die Freude bei euch einstellen. Ein zweiter Punkt. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen. Das ist so ein heikler Punkt. Zurechtweisung, Ermahnung, das klingt sehr autoritär, sehr bedrängend. So als wäre da einer, der es weiß, wie es geht, vielleicht sogar der alles besser weiß, der den anderen vorschreiben kann, Leute, hier geht's lang, nirgendwo anders. So ist es in der Tat vielfach in christlichen Gemeinden passiert. Da war der Ältestenkreis oder vielleicht der Gemeindeleiter oder wer auch immer, der hatte das letzte Wort und wenn der gesprochen hatte, dann hatte kein anderer mehr aufzumucken. Dann wussten alle, wo sie dran waren. Wenn wir genau hinhören bei Paulus und in das ganze Neue Testament, dann merken wir, das ist nicht die Art des Neuen Testamentes. Lasst euch zurechtbringen, das könnte man auch so deuten. Lasst euch wieder auf den rechten Weg bringen. So übersetzt es auch die Gute Nachricht Bibel. Und für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ermahnung bedeutet dann, der Mahner und der, der ermahnt wird, sie fragen sich gemeinsam, was ist unser gemeinsames Ziel? Wo soll unser Weg hinführen? Denn den richtigen Weg können wir schließlich nur dann herausfinden, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Sonst ist jeder Weg recht. Ich bin überzeugt, wahrscheinlich bliebe uns in der Christenheit viel unselige Streiterei erspart, wenn diese Frage am Anfang jeder Ermahnung, jeder Kritik geklärt würde. Wo willst du hin auf deinem Weg mit Jesus? Ist das unser gemeinsamer Weg als Christen? Wo will Jesus denn mit uns hin? Als Einzelne oder auch als Gemeinde. Ein verbindliches, gemeinsames Ziel bewahrt uns davor, dass wir nur um persönliche Meinungen streiten, um irgendwelche Liebhabereien eines Einzelnen. Wenn das Ziel geklärt ist, dann kann jeder seine Kritik vortragen und dann muss er sie auch begründen anhand dieses Ziels. Er muss aufzeigen, warum ist dieser kritisierte Weg nicht der Weg, der uns zum gemeinsamen Ziel führt. Dann muss auch der Kritisierte die Möglichkeit haben, sich zu erklären. Auch er muss reden dürfen. Ermahnung bedeutet also nicht, dass jemand einem anderen seine Kritik auf den Kopf zusagt nach der Methode Vogel, friss oder stirb. In einer Gemeinde kam einmal ein Bruder auf mich zu und sagte, Rolf, ich habe dir vom Herrn etwas zu sagen. Und dann ließ er irgend so eine Kritik da an mir los und Ich habe ihm gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Tut mir leid. Einmal, weil ich glaubte, er hat nicht recht und ich empfand das nicht als ein Wort Gottes für mich. Es muss also auch möglich sein, weil jeder, der Kritik übt, sich auch irren kann. Die Mahnung ist niemals eine Einbahnstraße. Ich glaube, dass die vorhin beschriebene falsche Handhabung in christlichen Gemeinden bei vielen Leuten zu folgender Einstellung geführt hat. Ich muss mir erst einmal überhaupt nichts sagen lassen. Wenn überhaupt, dann dürfen nur gute Freunde mit mir reden und die müssen ihre Meinung schon sehr gut begründen. Ansonsten, nein, ich muss mir nichts sagen lassen. Paulus ist da anderer Meinung. Er fordert uns heraus, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen. Also nicht, ich blocke von vornherein erst einmal ab und stelle mich stur, sondern ich höre zu, was der andere mir zu sagen hat. Ich lasse ihn auch mal unbequeme Dinge sagen. Ihm geht es doch, so setze ich das mal voraus, darum, dass ich nicht vom guten Weg mit Christus abkomme. Vielleicht müssen wir solch eine Kultur der Auseinandersetzung und der Ermahnung neu lernen. Für das Neue Testament ist das jedenfalls der normale Weg. Ich gebe allerdings zu, es ist kein leichter Weg. Aber es ist der Weg, auf dem Gottes Liebe sichtbar wird. Gottes Liebe auch miteinander und zueinander. Und wer dann in diesen Segenswunsch am Schluss dieses Kapitels hineinschaut, der merkt genau, das ist der zweite Teil. Paulus wünscht sich, dass die Liebe Gottes bei den Korinthern Einzug hält und dann auch sichtbar wird. Gottes Liebe, das ist ja nicht etwas, was wir aufsaugen und speichern und aufsaugen und speichern und aufsaugen und speichern, bis wir vielleicht irgendwann davon platzen. Gottes Liebe will nicht, lasst mich es einmal so sagen, gebunkert werden, sondern sie ist zum Durchfluss bestimmt. Sie befähigt uns, liebevoll mit anderen umzugehen. Aus Gottes Liebe wird immer Nächstenliebe. Johannes sagt in seinem ersten Brief, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir das Ganze umdrehen, heißt das doch, weil Gott uns zuerst geliebt hat, lieben wir. Es ist das Natürlichste von der Welt. Wenn das nicht passiert, wenn Liebe nicht weitergegeben wird, dann läuft etwas falsch. Wer sie nur für sich behalten will, lasst es mich einmal so drastisch sagen, in dem vergammelt die Liebe Gottes. Dazu ist sie eigentlich zu schade. Und das ist nun auch der Weg, den die Gemeinschaft des Heiligen Geistes fördert. Und damit kommen wir zum dritten. Paulus sagt, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Es gibt einen Frieden, der wie eine Planierraupe alles plattwalzt, der über alles drüber wegbrettert. Und das ist der Friede nach dem Motto, um des lieben Friedens willen, bloß keinen Streit. Ein ganz beliebtes Ding bei vielen Christen. Bei diesem Frieden werden aber die Unterschiede nicht wirklich beseitigt. Es kommt auch nicht wirklich zu einer Klärung. Es wird kein ehrlicher Kompromiss gefunden, sondern die Probleme werden einfach nur unter den Teppich gekehrt. Und solch einen unehrlichen Frieden, den will Paulus nicht. Und wer seine Briefe einmal gelesen hat, der weiß, dazu ist er auch viel zu kämpferisch. Ihm geht es darum, Meinungen auszuhalten, gegeneinander abzuwägen und die Spannung erst einmal zu ertragen. Und wer in die beiden Korintherbriefe hineinschaut, wie Paulus mit den Korinthern ringt, der spürt das ganz deutlich. Gerade mit dieser so verkorksten Gemeinde hat er das über einen langen, langen Zeitraum selber praktiziert. Wer wirklich Frieden will, der sucht das gemeinsame Ziel. Und wenn das gemeinsame Ziel gefunden ist, dann sind beide Seiten zu echten Kompromissen bereit. Zu Kompromissen, die nicht bei der nächsten Straßenecke wieder einknicken und nicht halten, sondern die wirklich uns miteinander einen Weg gehen lassen. Wer wirklich Frieden will, der lernt es über Meinungsunterschiede bei unwichtigen Dingen hinwegzusehen. Denn es geht ihm um die große Linie. Und da sagt er dann, da haben wir unseren Weg und unser Ziel gefunden. Aber solch ein Friede, der fällt uns nicht in den Schoß. Paulus sagt, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Wir müssen ihn also wirklich festhalten. Da steckt auch eine große Portion unserer Bemühungen mit drin. Es ist nicht so, als ob Gott aus einem riesengroßen Kübel den Frieden einfach über uns als gesamte Gemeinde ausschüttet. Nein, ich denke eher, dürfen wir uns so verstellen, da steht ein großer, unendlich gefüllter Kübel mit Frieden Gottes. Und er drückt uns einen kleinen Eierlöffel in die Hand und sagt, nun schöpf mal draus. Das miteinander zu lernen ist möglich, weil Gott mit uns auf dem Weg ist. Und diesen Zusammenhang zeigt Paulus in seinem Segensgruß auf. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist mehr als ein schöner Wunsch. Es ist weit mehr, als wenn wir zu einem Kranken sagen, na dann werd mal schnell wieder gesund. So machen wir das ja manchmal so ein bisschen lapidar. Es ist auch mehr, als wenn wir jemanden, der vor einer Prüfung steht, sagen, viel Erfolg. Das sind alles menschlich gute Wunschabsichten. Sie drücken unser Wohlwollen aus gegenüber dem anderen. Aber ob sie in Erfüllung gehen, das haben wir nicht in der Hand. Wir können die Erfüllung nicht herbeischaffen. Paulus aber gibt den Christen in Korinth einen Segen mit auf den Weg, der mehr ist als ein menschlicher Wunsch, weil Gott sich selbst hinter diese Worte stellt, weil er sie selbst zur Erfüllung bringt. Er ist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott in seiner ganzen Größe und Macht. Dieser einzigartige Gott ist den Christen in Korinth in seinem Sohn Jesus Christus gnädig begegnet und hat ihr Leben geordnet. Der gute Vater im Himmel ist mit seiner Liebe in ihr Leben und ihre Gemeinschaft hineingekommen und hat sie zur Liebe befähigt. Und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft, hat sie zueinander geführt und fest miteinander verbunden. Das alles hat die Dreieinigkeit oder manche sagen Dreifaltigkeit Gottes ihnen geschenkt und wird sie auch weiterhin schenken. Diese grundlegenden Kräfte sind in jeder Gemeinde Christi als feste Basis vorhanden. Und auf dieser Grundlage will Gott seine Leute zusammenschweißen. Paulus geht ganz fest davon aus. Und darum klingt sein zweiter Brief an die Korinther trotz aller Spannungen und Kritiken und Streitfragen so hoffnungsvoll aus. Paulus ist überzeugt, Gott selbst wird weiter für seine Gemeinde sorgen. Und darum kann ich, Paulus, sie getrost in seine Hände abgeben, aus meinen Händen weg in seine guten Hände legen. Lassen auch wir uns diesen Segen Gottes ganz neu zusprechen. Und vertrauen wir darauf, dass Gott durch diese Worte in unser persönliches Leben und in unsere Gemeinde hineinspricht. Ja, nicht nur spricht, sondern auch wirkt. Denn Gottes Worte sind Kraft und Leben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.